Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Urgent humanitarian assistance is needed for some 8.3 million Somalis. And we must now act to prevent a catastrophe.
Handeln, um eine Katastrophe zu vermeiden. Mit diesen Worten hatte sich in der letzten Woche UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei einem Besuch in Somalia an die internationale Gemeinschaft gewendet und auch finanzielle Unterstützung nochmal ganz dringend angemahnt für das Land. Dabei ist die Katastrophe ja längst da. Vor Ort herrscht im Moment die schlimmste Trockenheit seit Jahrzehnten. Es hat in Somalia noch nie so lange nicht geregnet, jetzt mal abgesehen von einigen Überflutungen, die dem Boden auch nicht dienlich sind. Allein im letzten Jahr sind an den Folgen dieser Dürre 43.000 Menschen gestorben und die Hälfte von ihnen sind wohl Kinder unter 5 Jahren. Leben mit Hunger ist also längst Alltag im Land und heute auch das Thema dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Somalia unterwegs war unsere Autorin Nakima Kotor, für die das eine der sehr seltenen Gelegenheiten war, überhaupt mal vor Ort im Land zu recherchieren. Denn für Ausländer ist das quasi unmöglich, sich in Somalia frei zu bewegen. Die Sicherheitslage ist vor Ort extrem angespannt wegen der islamistischen Miliz Al-Shabaab. Und bei ihren Interviews und Gesprächen musste Nakima Kotor tatsächlich auch immer von schwer bewaffnetem Sicherheitspersonal begleitet werden. Hier sind ihre Eindrücke.
Visite auf der Kinderstation des Banadir-Krankenhauses in Mogadischu. Die Wände der größten Kinderklinik in Somalia sind mit bunten Cartoons bemalt. Es ist schwül, die Stimmung ist angespannt. Gerade wird ein Kind wieder auf die Station aufgenommen. Zuerst wird es von 2 Krankenschwestern gewogen. Danach wird der Umfang des Oberarms mit einem Maßband gemessen. Angehörige sitzen auf 2 Holzbänken im Gang, warten auf Rückmeldung von den Ärzten.
My name is Hafsa Mohammed. I am 30 years old. I work in here, Banadir Hospital.
Die 30 Jahre alte Kinderärztin Dr. Hafsa Mohammed ist die Oberärztin hier. Doktor steht auf dem Rücken ihres gestärkten weißen Kittels. Dr. Hafsa ist stolz auf ihre Arbeit, auch wenn ihr medizinischer Alltag sehr hart ist. Die landesweit schwersten Fälle von Mangel und Unterernährung werden derzeit hierher in das Banadir-Krankenhaus überwiesen. Ihr Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr in der Früh mit einer Konferenz. Dann beginnt die Visite.
Ich untersuche den Patienten und überprüfe seinen Gesundheitszustand.
Im Schnitt sind auf der Station hier 70 akut erkrankte Kleinkinder in Behandlung. In 2 Zimmern liegen ausschließlich kleine Babys unter 6 Monaten. Wie dieser 2 Monate alte Junge, der weniger als die Hälfte dessen wiegt, was laut Weltgesundheitsorganisation ein gesundes Gewicht wäre.
Es geht ihm besser. Er nimmt zu. Als er angekommen ist, hat er 2 Kilo gewogen. Jetzt wiegt er 2,5 Kilo. Er ist seit 15 Tagen hier.
Somalia durchlebt derzeit die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Die Klimakrise trifft vor allem die Kleinsten mit voller Wucht. Viele ihrer Patienten werden zu spät und in einem kritischen Zustand eingewiesen, sagt Dr. Hafsa.
Wenn die Kinder eingeliefert werden, sind sie oft in einem schweren Schockzustand. Sie sind bewusstlos und stark dehydriert. Oft sind sie anämisch oder unterkühlt. Meistens ist der Blutzuckerspiegel zu niedrig. Sie werden in einem sehr ernsten Zustand zu uns gebracht. Manche brauchen Sauerstoff oder eine Bluttransfusion.
Schwere Mangel- und Unterernährung zeigt sich in den unterschiedlichsten Formen. Manche der Kinder hier, wie die 18 Monate alte Fatima, leiden unter Ödemen. Durch Wassereinlagerungen ist der gesamte Körper des kleinen Mädchens stark angeschwollen. Ihre Haut ist dadurch aufgeplatzt und hat sich stark entzündet. Fatimas Körper wirkt, als habe sie Verbrennungen erlitten.
Sie ist sehr spät eingeliefert worden, als die Haut bereits entzündet war.
Fatimas Augen sind fast zugeschwollen. Das kleine Mädchen sitzt aufrecht, wirkt aber teilnahmslos. Ihr Blick ist nach unten gerichtet. Die Schwellungen sind eine Reaktion des Körpers auf akuten Eiweißmangel.
It has edema, swelling. This is a kwashiorkor.
Kwashiorkor lautet der medizinische Fachbegriff für diese schwere Form der Mangelernährung. Andere Kinder auf der Station sind stark abgemagert, wie Sumaya. Das Mädchen wird über eine Nasensonde ernährt. Die Zweijährige wiegt 5,5 Kilogramm, so viel wie ein 9 Monate altes Baby. Ihr Haar ist teilweise ausgefallen. Mediziner sprechen bei dieser Form der Mangelernährung von Wasting.
Diese Kinder haben kaum noch Muskeln. Sie haben hervorstehende Rippen und Schultern. Die Haut hat ihre Elastizität verloren. Ihr Gesicht wirkt wie das eines alten Menschen. Die Haarfarbe hat sich verändert. Die Haare sind ausgeblichen, weil ihnen wichtige Nährstoffe fehlen.
Etwa 700 Meter vom Banadir-Krankenhaus entfernt steht ein schwer beschädigtes Regierungsgebäude. Es ist der Sitz des somalischen Bildungsministeriums. Mindestens 120 Menschen starben hier im Oktober 2022 durch 2 Autobomben. Es war einer der tödlichsten Anschläge der islamistischen Miliz Al-Shabaab seit langem. Seit etwa 15 Jahren kontrolliert Al-Shabaab vor allem ländliche Gebiete im Süden Somalias. Dort setzt sie mit brutalsten Mitteln die Scharia durch und behindert so die Sicherheitslage und die Versorgung. Deshalb hat auch die junge Mutter Laila Hassan Mahmoud ihre 4 Jahre alte Tochter Aisha nach Mogadischu gebracht.
Wir haben in einem Al-Shabaab-Gebiet, etwa 60 Kilometer außerhalb von Mogadischu, gelebt. Bereits vorher hatte uns Al-Shabaab teilweise das Vieh und Teile unserer Ernte weggenommen. Aber durch die Dürre hatte meine Tochter nicht mehr genug zu essen. Irgendwann hat sie sich nur noch übergeben und hatte Durchfall. Sie war mal so ein aktives Kind.
Laila Hassan Mahmoud und Aisha sind keine Einzelfälle. In Somalia hat die anhaltende Dürre zu einer Landflucht geführt. Schon zu lange ist es hier zu trocken. Nicht nur hat es lange nicht mehr geregnet, auch die Regenmenge hat abgenommen. Vielen hat das buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Mehr als 1 Million Menschen suchen mittlerweile Zuflucht in den Städten. Die Stadt Baidoa, südlich von Mogadischu, und die angrenzenden Regionen sind das Epizentrum der Dürre und des Hungers. Etwa 1 Stunde dauert der Flug von Mogadischu nach Baidoa. Ausländische Truppen aus Äthiopien verteidigen hier im Auftrag der somalischen Zentralregierung und der Afrikanischen Union den Flughafen und die Stadt gegen Al-Shabaab. Das Ausmaß der Krise ist bereits aus der Luft während des Landeanflugs zu erkennen. Tausende Zelte sind aus der Ferne zu sehen. Die meisten Geflüchteten leben in Notlagern, in einfachen Zelten aus Plastikplanen am Stadtrand. Um wenigstens die Illusion von Privatsphäre aufrechtzuerhalten, dienen verdorrte Zweige als Begrenzung zwischen den notdürftigen Behausungen. Seit ein paar Monaten lebt auch die 65 Jahre alte Deren Adan mit ihren 4 Enkelkindern hier.
Wir sind hierher gekommen, nachdem die Dürre unsere Erträge zunichte gemacht hat. Wir waren mit vielen anderen hierher unterwegs. Alle sind weggelaufen, um hier Hilfe zu suchen. Ich bin mit den Enkelkindern gekommen. Wir waren Bauern. Und jetzt? Jetzt sind wir nur noch Bettler.
Meist sind es Frauen, die alleine mit ihren Kindern den langen Weg in die Städte auf sich nehmen. So auch Soldano, eine junge Mutter, die mit ihrem 8 Monate alten Baby in einem der Lager lebt. Früher konnten Kleinbauern wie Soldano noch durch den Anbau von roter Hirse, Mais und Bohnen ihre Familien ernähren. Mittlerweile ist sie wie viele andere im Lager nur noch einmal am Tag.
Wir haben alles verlassen, wegen der Dürre. Wir sind zu Fuß hierher gekommen. Wir hatten einen Hof, aber ohne Regen ging es einfach nicht mehr. Wir essen am Abend. Das ist unsere einzige Mahlzeit.
Sich in Somalia frei zu bewegen, ist für die meisten Ausländer so gut wie unmöglich. Immer wieder kommt es zu Entführungen. Zuletzt wurde 2018 eine deutsche Krankenschwester des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz entführt. Bei allen Interviews ist schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal, 6 bis 8 Männer mit Maschinengewehren anwesend. An den meisten Orten darf man sich nicht länger als 30 Minuten aufhalten. Abdullahi Ali Watene ist der Bürgermeister von Baidoa. Sein Büro ist in der Innenstadt. Aus Sicherheitsgründen sind die Vorhänge zugezogen. Seit dem Bürgerkrieg vor mehr als 30 Jahren seien in seiner Heimatstadt Baidoa nicht mehr so viele Menschen angekommen, sagt er.
Es ist das erste Mal seit 1992, dass so viele Interngeflüchtete hier ankommen. Damals waren es 350.000 Menschen. Wir haben noch nie so viele Menschen aufgenommen wie heute.
Watin kann sich noch an bessere Zeiten in Baidoa erinnern. Baidoa und das Umland galten als Kornkammer des Landes. Der Überschuss an Getreide wurde lokal verkauft. Aber damit ist es vorbei.
Wissen Sie, Baidoa war im ganzen Land berühmt für den Anbau von Sorghum, Mais und Bohnen. Damit wurde der Süden und das Landesinnere versorgt. Und wir konnten das Getreide von hier aus nach Äthiopien und Kenia exportieren. Aber jetzt hat der Klimawandel die Ernte, die Viehzucht und das menschliche Leben hier in der Gegend beeinträchtigt.
Auf dem Straßenmarkt der Stadt verkaufen an kleinen Ständen Frauen rote Hirse, Bohnen und Mais. Das Rattern einer Getreidemühle ist zu hören. Doch längst wird hier nicht mehr so viel Getreide gemahlen wie früher. Die Ernten sind eingebrochen, die Preise explodieren. Die 60 Jahre alte Halima Abdi Hassan verkauft hier seit 10 Jahren Getreide.
Auch wir bekommen die Dürre zu spüren. Früher haben wir die Ware viel günstiger einkaufen können, aber jetzt ist alles teuer. Weizen zum Beispiel kostet jetzt 1,5-mal so viel. Die Hirse kostet sogar mittlerweile 3- oder 4-mal so viel. Das hat mit der Dürre zu tun. Ein Teil meiner Ware wird mittlerweile aus Kenia importiert. Der Weizen und die Bohnen zum Beispiel.
Etwa 60% der Bevölkerung in Somalia bestreiten ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt mit der Viehzucht. Vor allem Kamele und Ziegen liefern Milch und Fleisch. Vor allem die Kamelzucht war in den vergangenen Jahren eine der wenigen ökonomischen Erfolgsgeschichten. Somalia verfügt über den größten Bestand an Kamelen weltweit. In guten Jahren konnten die Tiere sogar ins Ausland, nach Saudi-Arabien und die Golfstaaten exportiert werden. Aber auf dem Viehmarkt am Stadtrand von Baidoa ist die Stimmung gedrückt. Nur ein paar Dutzend Kamele stehen zum Verkauf. Es sind viel weniger als sonst. Denn erstens sind seit Beginn der Dürre 3,8 Millionen Stück Vieh verendet. Und zweitens kauft kaum noch jemand Kamele. Denn wer will schon in ein Tier investieren, für das es sehr wahrscheinlich nicht genügend Wasser gibt? Nachgefragt werden zurzeit nur Kamele, die sofort geschlachtet werden können. Viele Viehzüchter erleben derzeit einen rasanten sozialen Abstieg. Darunter auch der 50 Jahre alte Mohammed Ali Yarrow. Im Mawis, dem traditionellen somalischen Sarong gekleidet, steht er neben einem seiner Kamele, das er vor dem Verdursten retten konnte. Heute möchte er es verkaufen.
Ich habe 12 Kamele während der Dürre verloren. Wir sind Viehhirten. Viehzucht ist unser Leben. Wir kennen nichts anderes.
"2022 sind laut einer Studie der Vereinten Nationen und der somalischen Regierung in Somalia 43.000 Menschen durch die Folgen der Dürre gestorben. Die Hälfte waren Kinder unter 5. Die meisten Toten soll es in den Flüchtlingslagern um Baidoa und im Umland gegeben haben. Auch in den kommenden Monaten besteht weiterhin das Risiko einer Hungersnot, vor allem unter den Zugezogenen, warnen die UN. Eine Hungersnot wird nur in seltenen Fällen von einer Regierung gemeinsam mit der UN ausgerufen, zuletzt 2017 im Südsudan. Es gibt für diesen Notstand 3 klar definierte Kriterien. Eines ist, dass es 20% der Haushalte nahezu vollständig an Lebensmitteln oder anderen lebenswichtigen Dingen wie Trinkwasser fehlen muss. In Somalia sind nach Angaben der Vereinten Nationen fast 2 Millionen Kinder von Unter- oder Mangelernährung betroffen. Im Banadir-Krankenhaus wird den schwer unterernährten Kindern alle 30 Minuten 10 Milliliter Spezialmilch verabreicht. Mehr vertragen ihre geschwächten Körper nicht.
Hier wird die Milch zubereitet. Wir benutzen F75 am Anfang und später F100, um die Gewichtszunahme zu unterstützen. F100 enthält mehr Kalorien, F75 mehr Eiweiß.
Sobald die Kinder an Gewicht zugenommen und wieder Appetit haben, werden sie mit einer Paste aus Erdnussmus weiter aufgepäppelt. Die Paste nennt sich Plumpinat, enthält Erdnüsse, Öl, Zucker und ist angereichert mit Mineralstoffen und Vitaminen. Im Krankenhaus gibt es Informationen über ausgewogene Ernährung und Stillkurse für die Mütter der Kinder.
Hier sprechen wir mit den Müttern über die Bedeutung des Stillens. Oft haben sie Probleme mit dem Stillen, weil sie selbst unterernährt sind, weil es ihnen an Essen und Energie fehlt.
Dr. Hafsa macht sich Sorgen, wie es nach der Entlassung mit ihren kleinen Patienten weitergehen soll. Ihr ist klar, von nichts kommt nichts.
Die Mütter sind unterernährt und haben nicht genug Nahrung oder Energie, um zu stillen. Und wenn wir die Kinder entlassen, bekommen sie nicht genug zu essen und nicht ausreichend nährstoffreiche Mahlzeiten. Und die Familien haben kein ausreichendes Einkommen. Das sind die Herausforderungen.
Eine ausgewogene Ernährung, vor allem in den ersten 1000 Tagen im Leben eines Kindes, von Erzeugung bis zum zweiten Geburtstag, wird als wichtiger Baustein für eine gesunde Entwicklung des Gehirns gesehen. Aber die Dürre hat das Leben vieler somalischer Kinder zur Hölle gemacht. Das durch die Nahrungsmittel geschwächte Immunsystem der Kinder zieht oft einen Teufelskreis aus Infektionen und Durchfall, auch Jahre später nach sich. Der Körper wird so weiter geschwächt und wichtige Nährstoffe wie Eisen werden nicht richtig aufgenommen. Als Erwachsene sind ehemals von Hunger Betroffene oft anfälliger für chronische Krankheiten wie Bluthochdruck. Der Äthiopier Daniel Tewolde Behan ist ausgebildeter Mediziner und als Ernährungsexperte für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in Nairobi tätig.
Schauen wir uns die geistige Entwicklung von Kindern an, die über einen langen Zeitraum unterernährt waren. Unterernährung schädigt alle Organe, auch das Gehirn ist betroffen. Das bedeutet, dass die Betroffenen als Erwachsene weniger erreichen als ihre gesunden Gleichaltrigen. In der Schule müssen sie oft ein Schuljahr wiederholen. Oder sie brechen die Schule komplett ab. Sie haben nicht den gleichen Bildungsstand und damit nicht die gleichen Möglichkeiten, einen Beruf zu ergreifen.
Eine Hungerkrise belastet die Betroffenen, das Gesundheitssystem und eine Volkswirtschaft noch Jahrzehnte später. Bislang ist ein Ende der Dürre in Somalia nicht in Sicht. Im vergangenen Jahr wurde die Zahl der Belegbetten im Banadir-Krankenhaus bereits verdoppelt. In den kommenden Wochen soll hier eine weitere Station eröffnet werden. Die Kinderärzte hier warnen vor einer verlorenen Generation.
Keine guten Perspektiven sind das für Somalia. Eine humanitäre Notlage ist das regelrecht, in der sich das Land wie auch viele andere Länder im Übrigen am Horn von Afrika wegen des Klimawandels gerade befinden. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer aktuellen Korrespondentin in Nairobi, Karin Bench-Nadebusch. Hallo.
Ja, guten Tag, hallo.
Nicht nur in Somalia ist ja gerade von der schwersten Dürre seit über 40 Jahren die Rede. Betroffen sind auch andere Länder am Horn von Afrika. Wie stellt sich denn die Lage hier dar?
Ja, die Länder am Horn von Afrika, die haben eigentlich ganz ähnliche Probleme. Sie leiden alle unter der großen Dürre. In Somalia zum Beispiel sind schon 5 Regenzeiten hintereinander ausgefallen, also 2,5 Jahre ohne die üblichen Regenzeiten. Das ist eine Katastrophe und das hat zur Folge, dass die Böden staubtrocken sind, zu trocken, um Getreide oder Gemüse anzubauen. Viele Viehherden, von denen die Menschen dort leben, die verenden, weil sie einfach kein Futter finden. Und auch die Menschen leiden natürlich unter dieser großen Dürre. In Somalia sind 8 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass in einigen Gebieten von Somalia, vor allem im Süden, es schwere Überflutungen gegeben hat. Da kam mit einem Mal plötzlich so viel Regen runter, dass der steinharte Boden das Wasser gar nicht aufnehmen konnte. Über 100.000 Menschen mussten fliehen. Also es sind die Wetterextreme, auch bedingt durch den Klimawandel, mit denen die Menschen in Somalia und den anderen ostafrikanischen Ländern sehr hart zu kämpfen haben.
Mit seinem Besuch jetzt letzte Woche in Somalia hatte der UN-Generalsekretär Guterres ja massive internationale Unterstützung eingefordert. Diesem Aufruf auch der Vereinten Nationen, also Spenden in Höhe von 2,6 Milliarden Euro für das Land aufzubringen, dem sind bislang aber nur wenige gefolgt, kann man sagen. Es kamen gerade mal 15% dieser Summe zusammen. Wie erklären Sie sich denn diese Zurückhaltung?
Ja, das könnte zum einen am Zeitpunkt liegen. Diesen Aufruf hat UN-Generalsekretär Guterres ja gemacht, als er vor einer Woche zu einem Blitzbesuch in Somalia war. Da könnte in nächster Zeit also vielleicht noch mehr Geld kommen. Guterres hat in Somalia massive internationale Unterstützung gefordert für zwei Bereiche. Einmal für die humanitäre Hilfe und zum anderen Hilfe, um das Land zu stabilisieren und auch weiterzuentwickeln.
Massive international support because of the humanitarian difficulties the country is facing. Massive humanitarian support in stabilization and development of the country.
Die Zurückhaltung der internationalen Gemeinschaft, die könnte aber auch damit zusammenhängen, dass es derzeit einfach viele Kriege, Krisen und Katastrophen auf der Welt gibt. Die großen Geldgeber, die müssen sehr schwierige Entscheidungen treffen, weil es global einen riesigen Bedarf gibt, hat mir Marcus Pryor vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gesagt.
Donors are having to make very difficult decisions because the needs are enormous globally.
Viel humanitäre Hilfe geht zum Beispiel in die Ukraine oder an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Deshalb bleibt weniger übrig für Menschen in Somalia und anderen afrikanischen Ländern.
In der Vergangenheit wurden aber auch Hilfsgelder für Somalia ja immer mal wieder veruntreut, auch von Übergangsregierungen im Land. Wie beurteilen Sie denn die Situation hier heute diesbezüglich?
Ja, die Situation, die ist immer noch kritisch. Der somalische Präsident Mohamud ist seit 6 Jahren an der Macht. Es ist bislang jedenfalls nicht bekannt, dass unter ihm Hilfsgelder im großen Stil veruntreut worden sind, so wie vor 13, 14 Jahren, als herauskam, dass Mitglieder der damaligen Übergangsregierung den Großteil der internationalen Hilfsgelder in die eigenen Taschen gesteckt haben. Damals sollen ja über 65 Millionen US-Dollar verschwunden sein, was auch für einen großen Vertrauensbruch gesorgt hat. Auch wenn ein solcher Skandal jetzt in jüngster Zeit nicht aufgedeckt worden ist, würde ich dennoch aber nicht ausschließen, dass auch heute Hilfsgelder in Somalia veruntreut werden.
Kommen wir mal auf den Einfluss der islamistischen Miliz Al-Shabaab zu sprechen. Würden Sie da einen Zusammenhang sehen zwischen deren Erstarken und dieser Hungersnot? Wie hat sich das entwickelt über die letzten Jahre?
Ja, da sehe ich auf jeden Fall einen Zusammenhang. Somalia, muss man wissen, ist eines der ärmsten Länder der Welt und wird seit Jahrzehnten erschüttert von Bürgerkriegen und islamistischen Aufständen. Diese Konflikte, die machen ja was mit einer Gesellschaft. Also Menschen müssen flüchten, müssen alles zurücklassen, viele verarmen dadurch. Und hinzu kommt, dass die Terrorgruppe Al-Shabaab, die ja Verbindungen zu Al-Qaida hat, große Gebiete in Somalia kontrolliert mit tausenden Kämpfern. Und in diesen Regionen haben viele Menschen zum Beispiel keinen freien Zugang zu Wasser, weil Al-Shabaab diesen Zugang reglementiert. Für die Menschen, die dort leben, auch zum Beispiel für die Hirten, die Wasser für ihre Tiere brauchen, ist die Situation deutlich kritischer geworden. Auch internationale Hilfsgüter kommen oft nicht in die Gebiete, in denen Al-Shabaab an der Macht ist, weil es da einfach Angst gibt vor Anschlägen und Angriffen. Insofern kann man aus meiner Sicht durchaus sagen, dass die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab den Hunger in Somalia verstärkt.
Und welchen Rückhalt hat die Miliz im Land?
Ja, über den Rückhalt in der Gesellschaft habe ich mit somalischen Journalisten gesprochen und die haben mir gesagt, dass Al-Shabaab früher einen großen Rückhalt im Land hatte, weil sich die Terrorgruppe um so alltägliche Bedürfnisse vieler Menschen gekümmert hat. Also ganz anders als die Regierung damals, zu der diese Menschen eben überhaupt keinen Zugang hatten. Doch seit einiger Zeit hat sich das offenbar verändert. Also Al-Shabaab ist mächtiger geworden und spielt diese Macht auch ganz deutlich aus. Die Terrorgruppe schikaniert Menschen, schüchtert sie ein, bestiehlt sie und deshalb wenden sich immer mehr Menschen in Somalia von ihr ab. Also Al-Shabaab hat heute nicht mehr den Rückhalt im Land wie zuvor.
Und wie steht es jetzt aktuell um diesen Antiterrorkampf der Afrikanischen Union? Die ist ja auch mit einer eigenen Friedensmission vor Ort. Knapp 20.000 Militärkräfte sind das. Es wurde aber zuletzt moniert, dass da eine ziemlich große Finanzlücke herrsche, die diese ganze Mission durchaus gefährde. Wie steht es darum?
Naja, ob die Friedensmission der Afrikanischen Union in Somalia weitergehen wird, das wird vor allem davon abhängen, ob die großen westlichen Unterstützer, also die USA, die Europäische Union zum Beispiel, weiter Geld geben oder eben auch nicht. Der Erfolg dieser Friedensmission, muss man sagen, ist relativ überschaubar. Zumindest ist es ihr bislang nicht gelungen, die lokalen Clans in Somalia, die eine sehr große Macht haben, und auch die Terrormiliz Al-Shabaab in den Griff zu kriegen. Al-Shabaab kontrolliert noch immer weite Teile, vor allem im Süden von Somalia. Deshalb hat der somalische Präsident den Kampf gegen diese Terrorgruppe auch zur Chefsache gemacht. Er lässt jetzt sie bekämpfen mit Truppen der somalischen Armee. Allerdings muss man sagen, ist unklar, ob das langfristig wirklich ein Ende des Terrors bedeuten könnte oder ob das für neue Konflikte sorgt. Und davon wird eben auch abhängen, ob Somalia in Zukunft weiter von Gewalt beherrscht wird oder irgendwann einmal zur Ruhe kommen wird.
Terror und Hunger in Somalia, die Herausforderungen vor Ort, die sind enorm, meint unsere Korrespondentin in Nairobi, Karin Bensch-Nadebusch. Für die Weltzeit war's das für heute. Morgen blicken wir hier dann auf den Versuch Mallorcas, mit einer Radtourismusoffensive etwas für die Nachhaltigkeit der Insel zu tun. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören und natürlich auch, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.